Schönen guten Morgen auch von mir. Wir wollen weitermachen mit unserer Weihnachtspredigtreihe. Nein, mit der Predigtreihe im Matthäus-Evangelium. Wir haben schon einiges gehört, eben vor zwei Wochen. Mauritz hat den Stammbaum Jesus sehr gut ausgelegt und an mir ist da wieder ganz, ganz klar bewusst geworden, wie Gott spricht, aber auf so eigentlich langweilige Bibelstellen, den Stammbaum, wo so viel drinnen steckt und wo schon klar geworden ist, die Geburt von Jesus, die Geburt von Messias ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und der Bernhard letzte Woche mit sehr eindrücklichen Predigt über die Geburt Jesu, wo er auch nochmal klar gemacht hat, Jesus, seine Geburt, die war vollkommen übernatürlich. Da hat so vieles zusammengewirkt, da ist so vieles zusammengekommen und nochmal deutlich geworden ist, jetzt ist der verheißene Messias da, jetzt ist der König da, der König gekommen. Und heute wollen wir uns eben mit den Weisen oder mit den Sterndeutern auseinandersetzen in Matthäus 2. Ich habe die Predigt genannt, Suchende finden. Also der Besuch der Sterndeuter. Und einige von euch werden sich wahrscheinlich erinnern, der Max hat vor Weihnachten darüber gepredigt
und hat auch gleich mal mit einigen Legenden aufgeräumt, sage ich jetzt einmal. Also es waren weder Könige, noch waren es drei. Heilig waren sie schon gar nicht. Also es trifft nicht das zu, wenn wir die Bibel lesen, was wir oft unter den heiligen drei Königen verstehen oder dieses Krippenbild vor Augen haben. Da findet man in der Bibel dazu nichts. Auch die Namen sind erst viel, viel später durch die kirchliche Tradition dazugekommen. Aber wir wollen jetzt gemeinsam den heutigen Text lesen. Also Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Und da heißt es, da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, Micha 5, Vers 1 ist die Stelle, und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Unter den Städten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und sie schickten sie nach Bethlehem und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Also zunächst einmal wird uns gesagt, es war zur Zeit, also wo Jesus geboren wurde, zur Zeit des König Herodes, der regiert hatte. Da wissen wir eben, es war 37 bis 4 vor Christus. Und das war eine Zeit, die geprägt war von dieser grausamen Herrschaft des Herodes. Also der Herodes war einer, er selber war kein Jude, er war Edomiter, er hat die Juden gehasst, er hat gemeinsam mit der Hilfe der Römer Jerusalem erobert, hat die Juden unterdrückt und war jemand, der ja, wirklich machtgierig war. Der ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gegangen, wenn es darum gegangen ist, seine Macht zu erhalten, seine Macht zu festigen. Er hat Leute aus seiner Familie umgebracht, er hat seine Söhne umgebracht, eine Frau umgebracht, nur um seine Macht zu festigen, weil er Angst gehabt hat, irgendjemand könnte ihm seinen Thron streitig machen. Und er hat die Juden unterdrückt, er hat grausam geherrscht, er hat immer wieder ungerecht gehandelt, er hat Menschen umgebracht. Und für die Juden war das wirklich eine dunkle, eine ja, hoffnungslose Zeit, eine Zeit der Frustration. Und genau in dieser Zeit hatten sie aber die große Hoffnung und die Vorfreude, der Messias wird kommen. Der Messias wird kommen als gerechter König, als Herrscher. Er wird uns befreien. Und diese Messias-Hoffnung hat zumindest ja, einige sehr, sehr geprägt. Sie haben wirklich damit gerechnet. Bei vielen anderen ist es ziemlich in Vergessenheit geraten. Und hier lesen wir jetzt davon, es sind Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem gekommen, um diesen neugeborenen König der Juden zu sehen. Wie der selbst schon gesagt hat, die haben eine weite, weite Reise auf sich genommen. Es gibt viele, viele Spekulationen. Was ist jetzt mit diesem Stern? Was ist das für ein Stern über Bethlehem? Wo es ganz interessante Erklärungen gibt, Auslegungen gibt, wo auch Wissenschaftler recht gut dargelegt haben, also zumindest für mich als absoluten Laien klingt das sehr logisch und glaubwürdig, dass es eine besondere Sternenkonstellation war von Jupiter und Saturn und dass diese Sternenkonstellation eben damals nach Jerusalem geführt hat, dass das das war, was die Weisen dorthin geführt hat. Aber die Frage ist, wer sind diese Weisen? Was sind das für Leute? In einigen Übersetzungen steht Sterndeuter drinnen oder auch Magier. Da dürfen wir jetzt aber nicht das falsche Bild haben, dass es eben so okkulte Wahrsager oder Magier waren, die halt ihre okkulten Praktiken da immer vollzogen haben nur. Sondern das waren schon Leute, die wissenschaftlich gebildet waren. Man geht davon aus, dass das wirklich Weise, wirklich Gelehrte aus Babylonien oder aus Persien waren, die auch eine priesterliche Funktion hatten, die wirklich Berater des Königs waren, die, ja, man kann das mit den Weisen trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Und die haben sich lange mit Astronomie beschäftigt, die haben das studiert. Und für sie war es sehr, sehr wichtig, eben die Sterne zu deuten. Und da finden wir auch eine Stelle in der Bibel, in 5. Mose 4, Vers 19, wo Gott zum Volk Israel sagt, hebe auch nicht deine Augen auf zum Himmel, dass du die Sonne sehest und den Mond und die Sterne. Das ganze Heer des Himmels und fallest ab und betest sie an und dienest denen, die der Herr, dein Gott, zugewiesen hat, allen Völkern unter dem ganzen Himmel. Also die Sterne, das Auslegen der Sterne ist eben den Völkern zugewiesen und Gott warnt eben sein Volk Israel, dass sie das nicht übertreiben, dass sie nicht jetzt die Sterne anbeten, weil das wissen wir natürlich auch, aus dieser Sterndeutung, aus dieser Wissenschaft, Beobachtung der Sterne ist schon auch sehr, sehr viel Irrglaube, sehr viel Aberglaube entwachsen. Das ist ja was bis heute, wo wir wissen, dass Astrologie ganz, ganz eine wichtige Rolle spielt für viele Leute. Und hier sagt Gottes Wort eben, das ist etwas, was wichtig ist für die Völker, für die Nationen. Und wir wissen es von Gott, sein Wunsch ist es, dass er zu allen Menschen spricht, dass er die Menschen dort abholt, wo sie stehen. Und das sehen wir in der Bibel immer wieder, dass Gott auf die verschiedenste Art gesprochen hat, auch übernatürlich gewirkt hat. Und hier hat er eben das mit den Sternen genützt, hat da Wunder getan und hat Menschen aus einem fernen Land, denen das wichtig war, die aber auch auf der Suche waren nach dem Messias, die offen waren, hat er hingeführt, eben zum Herodes. Und die Frage ist, warum sind sie gekommen, so wie das Sepp gefragt hat. Warum sollen Gelehrte aus Babylonien, die eine hohe Stellung gehabt haben, warum sollen die alles aufgeben, die weite, gefährliche Reise auf sich nehmen, nur um den neuen König von einem kleinen Land wie Israel eben anzuerkennen, zu huldigen? Was macht das für einen Sinn? Die werden Israel gar nicht am Radar gehabt haben. Wir wissen es aus der Geschichte, Babylon hat Israel öfter überrannt, öfter überfallen, erobert, Leute in Gefangenschaft geführt. Was für einen Sinn macht es, dass die jetzt diesen weiten Weg auf sich nehmen, um dem König der Juden zu begegnen? Und eben gerade aus der Vergangenheit mit dieser Gefangenschaft in Babylon da wissen wir, dass wirklich gottesfürchtige Männer der Juden in Babylon waren. Denkt man zum Beispiel an Daniel, der als Gefangener nach Babylon geführt worden ist, der dort seinen Glauben gelebt hat, der wirklich ein Zeuge für den lebendigen Gott war. Wo man lesen, wie er gebetet hat, wie er treu seinem Gott geblieben ist. Daniel war sicher einer, der auch über Gott, über das Wort Gottes gesprochen hat, der gepredigt hat, der auch auf Messias und Messias-Verheißungen hingewiesen hat. Gerade im Propheten Daniel gibt es ja auch sehr, sehr beeindruckende Messias-Verheißungen. Auch der Prophet Hesekiel hat in Babylon gewirkt, hat prophezeit, hat auf Messias hingewiesen. Das heißt, man kann annehmen, dass diese Gelehrten, diese Weisen aus dem Morgenland, aus Babylon, dass die durchaus auch etwas gehört haben von diesen Messias-Verheißungen. Von dieser Verheißung, es wird einmal ein König für alle Nationen kommen, ein gerechter König, ein Messias, ein Erlöser. Und sie waren ziemlich sicher auch von dieser Erwartung, von dieser Hoffnung getrieben. Sie hatten schon ihre Religion, sie hatten die Dinge in ihrem Leben in Babylon, denen es sicher nicht schlecht gegangen, aber sie hatten eine tiefere Sehnsucht. Sie haben gewusst, ihre Religion, das Praktizieren ihrer Religion kann sie nicht retten, kann sie nicht erfüllen, kann sie nicht mit dem Leben beschenken und erfüllen, was sie sich wünschen. Sie haben gewusst, da fehlt ihnen etwas. Und sie hatten diese große Sehnsucht nach dem Messias, der kommen soll. Sie hatten das große Verlangen, diesem Messias eben zu begegnen. Und dann sehen wir die Reaktion vom Herodes, als die jetzt zu ihm kommen und ihn ganz, ganz klar einfach fragen, als wäre es das Normalste der Welt, wo ist jetzt dieser König? Da ist ihm sicher die Kinnlade runtergefallen. Der hat sich gedacht, nicht schon wieder. Nicht schon wieder jemand, der mir den Thron streitig machen will. Nicht schon wieder jemand, der meinen Thron, meine Herrschaft, meine Macht bedroht. Und es heißt hier, mit ihm ist ganz Jerusalem erschrocken. Die Menschen in Jerusalem, die haben sicher auch gewusst, was das bedeutet, wenn dieser Herodes wieder Angst um seinen Thron hat. Was das bedeuten kann, was das für Auswirkungen haben kann. Für die Leute war klar, das bedeutet auch Gefahr für uns. Der kann in seiner Willkür wieder fähig sein, dass er alles Mögliche an Gräueltaten, an Bluttaten eben durchzieht. Wie es dann auch später gekommen ist, wo man dann auch hören werden in einer Predigt darüber. Und der Herodes, für ihn war klar, okay, wenn dieser König gekommen ist, dann muss das dieser verheißene Messias sein. Dann müssen das die Schriftgelehrten, dann müssen das die Hohepriester wissen. Und deswegen hat er sie holen lassen, alle Hohenpriester, alle Schriftgelehrten, den gesamten Hohen Rat praktisch, und hat sie gefragt, gut, wo ist er jetzt? Wo kommt dieser Messias? Und für die Schriftgelehrten war das völlig klar. Also die haben die Schriften gekannt, die haben gesagt, ganz klein, Bethlehem. Die haben sehr, sehr gut Bescheid gewusst. Ja, die Antwort ist sehr, sehr schnell gekommen und sie haben gesagt, der König ist in Bethlehem. Und obwohl es für sie klar war, obwohl sie dieses Wissen gehabt haben, dass der neue König, dass der Messias in Bethlehem kommen wird, sind nicht die Schriftgelehrten, sind nicht die Hohenpriester diejenigen, die nach Bethlehem ziehen, die jetzt sagen, da müssen wir hin, endlich ist er da, der Messias, auf den wir so lange gewartet haben, der ist endlich gekommen, unsere Hoffnung ist erfüllt. Und der Max hat damals in seiner Predigt, also ich weiß es nicht von damals, ich habe es nochmal angehört, so ehrlich muss ich sein, ist er darauf eingegangen, dass es drei Gruppen von Leuten gibt, dass die Leute auf drei verschiedene Arten reagieren. Zum einen der Herodes, der eben diese Angst hat, mein Thron wird übernommen, meine Macht kommt weg, der dann dagegen angekämpft hat. Jetzt kann man sagen, natürlich, wir sind keine Könige, wir sind keine blutrünstigen Herrscher, aber trotzdem können wir uns die Frage stellen, wir haben zuerst gesungen, Jesus, regier du in mir, regier über jeden Traum, regier über mein ganzes Leben. Wir haben gesungen im letzten Lied vor der Predigt, mein ganzes Leben gebe ich als Anbetung hin, mein ganzes Leben soll Anbetung sein. Aber wir stehen vor der Herausforderung, inwiefern reagieren wir auf Jesus als König? Sehen wir uns als Könige, als Herren unseres Lebens, bestimmen wir selber über unsere Zeit, über unser Geld, über unser Leben an sich, über die Ziele und Träume für unser Leben? Oder ist Jesus derjenige, der regiert, der herrscht? Wie reagieren wir auch mit diesem Herrschaftsanspruch, den Jesus an jeden von uns hat? Wie akzeptieren wir ihn als Herrn unseres Lebens? Das Zweite dann eben die Weisen, die Schriftgelehrten, die sehr gut Bescheid gewusst haben über den Messias, über die Verheißungen, über das Wort Gottes, die sich gut ausgekannt haben. Aber wo all dieses Schriftwissen nicht dazu geführt hat, dass sie eben direkt hingehen zu Jesus, zum Messias, dass sie ihn persönlich erkennen, dass sie ihm begegnen. Wenn wir die Evangelien durchlesen, dann finden wir immer mehr, dass es gerade die Schriftgelehrten, gerade die Hohenpriester, gerade diejenigen, die sehr viel Schriftwissen gehabt haben, dass es gerade diejenigen waren, die gegen Jesus gekämpft haben. Dass sie diejenigen waren, die ihn töten lassen wollten. Dass sie diejenigen waren, die ihn am meisten abgelehnt haben. Und Jesus selber sagt zu den Schriftgelehrten, ihr forscht in den Schriften jeden Tag, aber ihr kennt mich nicht. Obwohl die Schriften auf mich hinweisen und von mir berichten, lehnt ihr mich ab. Oder wo Paulus einmal sagt, der Buchstabe allein, der tötet. Was lebendig macht, ist der Heilige Geist. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, Bibelwissen ist gut, es ist sehr wichtig, dass wir uns selber informieren, dass wir Bibel studieren, aber alleine das, was wir lesen, was wir wissen, sagt noch nicht aus, was wir im Herzen haben. Wir können die besten Antworten geben auf Bibelfragen, auf theologische Fragen. Wir können andere wahrscheinlich mit unserem Wissen beeindrucken. Aber das heißt immer noch nicht, wer ist Jesus für mich? Kenne ich Jesus? Und da müssen wir uns eben wirklich von dem, was wir hier lesen, an diesen Reaktionen herausfordern lassen. Und der Herodes, der war aufgewühlt. Der hat dann die Weisen zu sich geholt, heimlich, wie es hier steht, und wollte von ihnen genau wissen, wann habt ihr den Stern das erste Mal gesehen? Wie war das mit dem Stern? Der hat wirklich Angst bekommen, der hat wirklich gedacht, jetzt ist die Zeit, jetzt muss er dagegen kämpfen, ansonsten wird er ja, seine Herrschaft verlieren. Und er heuchelt dann, er sagt dann zu ihnen, geht nach Bethlehem und forscht dort gründlich. Sucht den Messias und wenn ihr ihn gefunden habt, dann kommt auch zu mir zurück und sagt mir das. Ich möchte auch hingehen. Ich möchte hingehen und Jesus auch anbeten. Es war natürlich eine Lüge. Sein Ziel war ganz was anderes. Er wollte Jesus dann töten lassen. Aber man spürt richtig bei ihm, wie ihn das aufgewühlt hat. Und eben noch einmal die Frage an uns. Ja, was macht es mit uns, dass Jesus in unser Leben kommt? Es ist das eine, Jesus als Erlöser, als Retter anzunehmen. Max hat damals davon gepredigt, dass Jesus für viele so eine Art Flaschengeist ist. Ja, da hat der Herodes, die haben sich halt dann gewünscht, Jesus ist derjenige, der unsere Wünsche erfüllt. Das ist praktisch, wenn ich an einen Jesus glauben kann, der allmächtig ist, an den ich mich wenden kann, wenn es mir nicht gut geht, der mir hilft, der mich aufrichtet, der meine Gebete erhört, der mich auch rettet. Ich brauche keine Angst zu haben vor der Hölle, vor dem Leben nach dem Tod. Das ist für viele angenehm. Aber dann Jesus anzunehmen, anzuerkennen als Herrn, als König unseres Lebens, so wie es Jesus gemacht hat, wenn er Menschen in seine Nachfolge gerufen hat, dass er gesagt hat, überschlagt erst einmal die Kosten. Wer mir nachfolgen will, der muss alles aufgeben. Der muss bereit sein, alles hinzulegen. Der muss bereit sein, vielleicht auch für mich zu sterben. Jesus hat den Jüngern nie versprochen, glaubt an mich und euer Leben wird perfekt. Glaubt an mich und ihr werdet das tollste Leben haben. Er hat seinen Jüngern versprochen, wer an mich glaubt, der wird Verfolgung erleiden. Er hat seinen Jüngern gesagt, wenn ihr an mich glaubt, werden sie euch einsperren, sie werden euch foltern, sie werden euch töten, weil ihr an mich glaubt. Wo wir in der Bibel immer wieder sehen, Glaube an Jesus, heißt eben nicht, dass jetzt plötzlich alles perfekt ist, dass alle Probleme beseitigt werden, sondern es kann wirklich bedeuten, dass wir Dinge aufgeben müssen, dass wir vielleicht Menschen verlieren, die uns lieb geworden sind. Gerade unsere Geschwister aus dem Iran und Afghanistan können hier sehr viel darüber berichten, was es heißt, etwas für Jesus aufzugeben. Und die Frage stellt Jesus eben immer wieder auch an uns. Ist er der Herr unseres Lebens? Ist er derjenige, der bestimmt, was wir eben vorher gesungen haben? Regier du in mir, regier du über mein Leben, über meine Träume, über alles, ich gebe dir alles hin. Wie leben wir das? Das heißt jetzt nicht, dass wir Angst haben müssen, Hilfe, ich gebe Jesus mein Leben und der hat sicher schlimme Pläne für mich. Der schickt mir wahrscheinlich nach Sibirien als Missionar, der sagt, ich soll die Frau heiraten, die er auf jeden Fall nicht heiraten will. So ist Jesus nicht. Also ich habe eine wunderbare Frau abbekommen. Ja? Na, aber Jesus verlangt von uns schon Dinge, die nicht einfach sind. Und Jesus wird auch seinen Finger auf Dinge in unserem Leben legen, wo er sagt, hey, wenn ich der Herr in deinem Leben bin, dann musst du mit dem aufhören, dann musst du mit dem brechen. Dann musst du das aufgeben. Und deswegen ist die große Frage eben, wie reagieren wir darauf? Die Weisen, für die war klar, die waren froh, dass sie es gewusst haben, okay, es ist Bethlehem, es ist dieses kleine Dorf, dieser kleine Ort und sie sind sofort hingezogen. Dann haben sie den Stern wieder gesehen, wie es hier steht und wurden sofort von einer tiefen Freude erfüllt. In einer Übersetzung heißt, sie haben sich heftigst gefreut. Ja. Das war Freude, die hat sie komplett durchdrungen. Die waren begeistert. Dort geht es zum Messias, dort geht es zum verheißenen König, dort geht es zum Herrn aller Herren. Und sie kommen hin, sie kommen in dieses Haus, sehen das Kind und legen alles hin und beten an. Und das Spannende ist, es waren eben die Fremden, es waren diejenigen, die von weit weg gekommen sind, die Jesus erkannt haben, die Jesus angebetet haben. An einer anderen Stelle, wo das mit den Hirten beschrieben wird, im Lukas-Evangelium, da war es eine Gruppe von Menschen, die sozial wirklich ja, nicht hochgeachtet waren, die auch am Rand der Gesellschaft gestanden sind. Das heißt, diejenigen, die Jesus erkennen, die sich über die Ankunft des Messias freuen, sind hier die Randgruppen. Die Fremden, die Ausländer und die Hirten. Und es ist spannend, dass gerade die Fremden diejenigen sind, die Jesus eben hier als ihren König erkennen. Und das ist insofern spannend, weil was waren denn die Verheißungen, was waren denn die Prophezeiungen? Und da ist die Bibel voll, da ist das Alte Testament voll von Messias-Verheißungen. Gerade im sogenannten Evangelium des Jesaja findet man sehr viel. Also bei Jesaja, da steht das Evangelium sehr, sehr klar drinnen. Und gerade diese Messias-Verheißungen sind ja, sehr, sehr überzeugend. Und dann heißt es eben in Jesaja 60, die Verse 1 bis 3, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Nationen werden zu deinem Licht kommen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Oder auch Jesaja 49, Vers 6. Ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Und da gibt es noch ganz, ganz viele von diesen Verheißungen über den Messias, der eben als König für alle Nationen, als gerechter König für alle Nationen kommen soll. Es ist klar, vieles von dem wird erst sichtbar, wenn Jesus wiederkommt. Das wissen wir auch, dass Jesus ein zweites Mal als für alle Menschen sichtbarer König wiederkommen wird. Dass es dann einen Moment geben wird, wo, wie es eben auch im Neuen Testament heißt, wo jedes Knie sich beugen wird vor Jesus. Wo es nicht mehr um die Frage geht, will man sich beugen, will man Jesus anerkennen als König, sondern wo es so sein wird, wo jeder das machen muss. Und wer ihm nicht geglaubt hat, unterwürfig als besiegter Feind. Und obwohl eben dieses zweite Kommen von Jesus als sichtbarer König noch aussteht, der sein Friedensreich, der sein Königreich auf der Erde aufrichten wird, so sagt die Bibel trotzdem, Jesus ist auch beim ersten Mal schon als König gekommen. Das Königreich Gottes hat schon damals angefangen. auch wenn es unsichtbar war, auch wenn es damals zuerst im Stall und dann in diesem Haus und wirklich im Kleinen, im Unscheinbaren begonnen hat. Trotzdem hat Jesus von Anfang an gepredigt, das Reich Gottes ist jetzt mitten unter euch. Trotzdem hat Jesus seine Jünger ausgesandt und hat gesagt, predigt das Evangelium vom Reich Gottes. Breitet dieses Reich Gottes aus. Das war sein Ziel, das war auch der Grund seines ersten Kommens. Dass das Reich Gottes auf Erden anbricht und dass es immer mehr wachsen soll. Und ganz wichtig ist, eben auch wenn wir jetzt wieder auf diese Nationen, auf die Fremden blicken, da hat Jesus auch gesagt, er wird das zweite Mal als König wiederkommen. Wann kommt er wieder? Wenn alle Nationen, wenn alle Völker das Evangelium gehört haben. Erst muss das Evangelium allen Nationen gepredigt werden, verkündigt werden. Dann wird Jesus wiederkommen, um sein Reich aufzurichten. Und Gottes Plan war es eben schon immer. Schon im 1. Mose, Abrahams Verheißung, ist gesagt worden, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erden. Wo wir wissen, das ist auch schon eine Verheißung auf den Messias, dass durch den Messias alle Nationen, alle Völker gesegnet werden sollen. Und dieses Ziel hatte Jesus, dieses Ziel hat Gott von Anfang an. Wir sehen ja dieses wunderbare Bild dann auch für die Zeit im Himmel, wenn alle Nationen vor dem Thron Gottes stehen und Gott gemeinsam anbeten. Aber das Ziel ist, dass das jetzt schon geschieht und wächst und wächst. Und wenn wir uns informieren, wenn wir schauen, was in der Welt geschieht, dann können wir wirklich nur so staunen, wie das Reich Gottes wächst, wie Millionen Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Auch wenn man es bei uns in Österreich kaum für möglich hält. Aber in anderen Ländern geschieht ganz, ganz viel. Und auch bei uns soll man uns die Frage stellen, was ist mit den ganzen Menschen aus dem Morgenland, die jetzt zu uns kommen? Wir haben so viele Menschen hier aus den entferntesten Ländern. Und natürlich haben wir über der Gemeinde keinen Sternleuchten. Wäre schön, aber trotzdem ist Gottes Ziel für uns, das sagt er in seinem Wort, dass wir als Christen, dass wir als Gemeinde leuchten. Wo er eben sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also auch wir alle sollen solche Lichter sein, Scheinwerfer sein, die auf Jesus hindeuten, die auf Jesus hinleuchten. Durch unser Leben sollen Menschen in unserem Umfeld, egal ob Familie, Nachbarschaft, Arbeit, Sportkollegen, wie auch immer, sollen etwas spüren vom lebendigen Jesus, sollen neugierig werden, was Jesus betrifft. Unser Leben soll andere auf Jesus hinweisen. Auch für uns als Gemeinde ist die große Herausforderung, dass wir uns eben nicht nur hier treffen in der Gemeinde, sondern dass wir als Gemeinde wirklich hinausleuchten in die Stadt. Dass Menschen in Graz, in der Umgebung berührt und bewegt werden von der Liebe Gottes. Dass sie angezogen werden von dem Licht, das von uns ausgeht. Nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir bessere Menschen sind als andere, sondern weil Jesus Christus, der Auferstandene, in uns und durch uns lebt. Weil er jeden von uns gebrauchen will, dass wir Reich Gottes dort bauen, wo wir stehen. Und jeder von uns, das sind nicht nur die Prediger, die vorne stehen, oder die Missionare, die halt irgendwo ausgesandt werden. Ich möchte nichts gegen Missionare sagen. Aber jeder von uns ist von Gott gerufen. Jeder von uns hat einen Auftrag. So wie der Bernhard letzte Woche gefragt hat, sind wir bereit? Sind wir bereit für den Plan Gottes für unser Leben? Sind wir bereit, dass wir uns von Gott gebrauchen lassen? Das ist zum Beispiel ein Plan Gottes für unser Leben. Dass unser Leben leuchtet, dass wir wirklich Wegweiser sind auf Jesus Christus. Dass durch unser Leben, durch unser Tun, durch das, wie wir miteinander umgehen, wie wir reden, andere Menschen etwas von Jesus sehen. Und nochmal ganz zurück zu den Sterndeutern. Vers 12 heißt es eben, Gott hat sie durch einen Traum gewarnt, sie sind beschützt worden, sie sind bewahrt worden, weil Herodes hätte sie sicher auch beseitigt nachher. Und dann heißt es, sie zogen zurück in ihr Land. Es waren Leute, die sind dem Messias begegnet, die sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Die haben eben wirklich gesehen, die Messias-Erwartung oder die Hoffnung ist erfüllt worden. Dann sind sie zurückgegangen und haben dort, wo sie wieder in ihrer Heimat waren, sicher auch gepredigt und das Reich Gottes ausgebreitet. Und Gott hat sie dort gebrauchen können. So wie es auch die Geschichte vom Kämmerer aus Äthiopien gibt, der zum Glauben gekommen ist und der zurückgegangen ist nach Nordafrika und dort die Kirche gegründet hat und wirklich Gemeinde Jesus gebaut hat. So gibt es auch heute ganz, ganz viele Geschichten von Menschen aus den verschiedensten Ländern, die nach Europa kommen, die hier zum Glauben an Jesus Christus kommen, die hier das Evangelium hören, wo sie zu Hause gar nicht die Möglichkeit gehabt haben. Und die dann ganz ehrlich und von Herzen sagen, ich gehe zurück in meine Heimat, ich gehe zurück, um dort zu predigen, um das Evangelium weiterzusagen. Ein Bekannter von mir, der ist eben in Europa zum Glauben gekommen und der hat dann ganz, ganz klar von Herzen sagen können, Gott ruft ihn nach Afghanistan. Er soll zurückgehen nach Afghanistan. Natürlich lebensgefährlich. Wir können Leute aus Afghanistan fragen, was es heißt, als Christ in Afghanistan zu leben. Aber er war so begeistert von Jesus Christus. Er war so erfüllt vom Evangelium. Er hat gesagt, meine Landsleute müssten das Evangelium hören. Ich möchte zurückgehen und dort Gemeinde bauen. Und Gott hat diesen Mann gebraucht. Der hat im Untergrund dort etliche Gemeinden gegründet. Es sind viele zum Glauben gekommen. Er ist dann aus dem Land rausgeflogen. Gott sei Dank ist er nicht umgebracht worden. Hat dann in einem Nachbarland unter Flüchtlingen, unter Afghanischen gearbeitet und auch dort ganz, ganz viele Menschen zum Glauben an Jesus geführt. Ich sage nicht, dass alle zurückgehen sollen, im Gegenteil. Wir haben einen großen Auftrag mit diesen Menschen. Wir können froh sein, dass wir jetzt viele hier haben, dass wir vielen, vielen Menschen aus den verschiedensten Nationen das Wort Gottes weitergeben können. Aber wir sollen auch beten, dass nicht dabei bleibt, sondern dass sich Menschen raussenden lassen in Gegenden und zu Nationen, wo die Menschen das Evangelium noch nicht hören. Und das soll unser Gebet eben sein, wie wir vorher gebetet haben. Herr, regier du in mir. Regier du in mir und führ du deinen Plan, deinen Willen in meinem Leben aus. Gebrauche du mein Leben und erfüll du den Plan, so wie es der Bernhard gefragt hat letzte Woche. Erfülle du den Plan, den du für mein Leben hast. Gott hat einen guten Plan. Für jeden von uns, mit jedem von uns. Er kann und will jeden gebrauchen. Und sein Wunsch ist es eben, dass nicht nur ein paar Weise aus dem Morgenland damals Jesus als Messias erkennen, sondern wie es Jesus klar gesagt hat, alle Nationen, alle Menschen sollen das Evangelium hören und noch viele, viele sollen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Amen.